Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptiste Vianney, geschrieben worden von Dr. Francis Trochu und das in der zweiten Auflage 1979 herausgegeben worden vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell, Stein und Diamant, mit jener vornehmen Unverschämtheit, wie Tertullian es nennt, die alles bloßstelle und keine Menschenfurcht kennt. Auch gab er den Kampf nicht auf, bis er seine Widersacher zur Strecke gebracht hatte. Das ging nicht ohne Plage, wie er es selbst vorhergesehen und angekündigt hatte. Wenn ein Hirte, sagte er bei einer Predigt über den Zorn, stumm bleibt, obwohl er zusehen muss, wie Gott beleidigt wird und die Seelen auf Abwege geraten, dann wehe ihm. Will er selbst der Verdammnis entgehen, dann darf er keine Menschenfurcht kennen. Ja, er muss bereit sein, Verachtung und selbst den Hass seiner Pfarrkirche zu riskieren. Und wüsste er, dass er das Leben lassen muss, sobald er von der Kanzel steigt, er dürfte trotzdem nicht zögern. Ein Hirte, der seine Pflicht erfüllen will, muss stets das Schwert in Händen halten, um die Unschuldigen zu verteidigen und die Sünder zu verfolgen, bis sie zu Gott zurückgekehrt sind. Diese Verfolgung darf erst mit seinem Tode enden. Wenn er dies nicht auf sich nimmt, ist er ein schlechter Priester, der die Seelen verdirbt, statt sie Gott zuzuführen. Ein gebieterischer Eifer, der keine Hintertüre und keine Zurückhaltung kennt, diktiert dem jungen Priester solche Worte. Es ist ihm absolut ernst damit. Dem häufigsten Wirtshausbesuch, den Tanzabenden und den nächtlichen Zusammenkünften sagte er einen unerbittlichen Kampf an. Seine Drohungen und Warnungen blieben nicht ohne Erfolg, aber bis zum endgültigen Sieg gab es kein Pardon. In seinem Angriff auf die Sonntagsarbeit, auf das Fluchen, auf die Ungerechtigkeiten, auf die Uneinigkeiten der Familien, auf alle Gelegenheiten zur Sünde folgte er unerbittlichen Grundsätzen. 15 Jahre lang war er äußerst streng. Das geschah wohl deshalb, weil ihm die Sünde nicht nur aus den Büchern der Moraltheologie vor Augen trat, sondern vor allem, weil es ihm gegeben war, sie in jenem Licht zu sehen, das alle Schatten durchdringt und ihre Furchtbarkeit aufleuchten lässt. So gesehen ist sein Grauen vor der Sünde und seine Strenge zu erklären. Wenn man die Lossprechung von Gewohnheitssünden erlangen wollte, musste man sich gründlich gebessert haben. Viele Pilger konnten ein Lied davon singen. So manchen musste sehr viel länger in Ars bleiben, als er vorgesehen hatte. Wo es notwendig schien, kam der Pfarrer unauffällig für die Mehrkosten des Aufenthalts auf. Aber er hielt den Büßer fest, erst wenn er bekehrt war, ließ er ihn los. Schon gegen 1840 hatte ein Missionar dem Pfarrer zu bedenken gegeben, dass er seine Strenge mildern müsse. Er fand es übertrieben, dass ein Beichtkind bis zu 6-mal in den Beichtstuhl zurückkehren musste, ehe es die Absolution erhielt. Inzwischen hatte ihn auch die eigene Erfahrung zu neuen Erkenntnissen geführt. Wer konnte schon einen tieferen Einblick in das menschliche Elend haben als gerade er? Die Bücher der Moral, die er studiert hatte, sahen in der Sünde ausschließlich eine Beleidigung und eine Herausforderung Gottes und übersahen, dass dieser große Gott neben der Gerechtigkeit auch die Barmherzigkeit walten lässt. So stellte der Pfarrer fest, dass eine allzu große Strenge in der Praxis der menschlichen Schwachheit nicht hinreichend Rechnung trug. Unwissend in menschlichen Wissenschaften hatte der Pfarrer das Evangelium und die Briefe des Apostel Paulus studiert. Er kannte die Parabel vom guten Hirten, der sich nicht scheut, um eines in der Wüste verirrten Schäfleins willen die Herde zu verlassen, um es aufzuspüren. Er überlegte, wie der Herr mitten unter den Zöllnern und Sündern saß und gern in Bethanien zu Gast gewesen. Zusammen mit dem Apostel sprach der junge Pfarrer von Ars das Wort, gern würde ich alles hingeben, um mich selbst dazu, um deiner Seele willen. eine von Kardinal Gusse verfasste Übertragung der Moraltheologie des heiligen Alphons führte schließlich einen endgültigen Gesinnungswandel des Pfarrers herbei. Von da an machte er im Vertrauen auf Gottes Gnade und auf das Versprechen des Beichtkindes hin weniger Schwierigkeiten bezüglich der Absolution. Als Arzt der Seelen, tiefer Kenner ihrer Sehnsucht und ihrer Wunden, gelang es ihm schließlich für jede das passende Heilmittel zu finden. Mit welcher Freude half er den in Todsünde Verstrickten, die letzten Bande zu zerreißen, wenn er sie unter der göttlichen Verzeihung zu neuem Leben erstehen sah, wenn er über den armen, verstockten Sünder heiße Tränen vergoss, so waren es Tränen der Freude, die über den verlorenen Sohn flossen, der ins Vaterhaus zurückgekehrt war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Vianney von äußerster Zurückhaltung bezüglich der häufigen Kommunion gezeigt. Selbst bei Erstkommunikanten wartete er zu, bis sie das Durchschnittsalter der Zulassung überschritten hatten. Dieses Alter lag zwischen 11 und 13 Jahren. Da der Pfarrer von den jungen Leuten der Pfarrei die Besserung jeder lasterhaften Gewohnheit und eine vorbildliche Führung verlangte, feierten viele ihre erste heilige Kommunion erst mit 20 Jahren. Jungen Mädchen, die in Nachbargemeinden Tanzvergnügungen besuchten, verweigerte er die Absolution und Kommunion. Das dauerte bei einigen hartnäckigen jungen Leuten bis zu 6 Jahren. Zwar hatten diese für uns heutige unglaublichen Strengheiten den Erfolg, dass man gefährlichen Vergnügungen mit Bedacht aus dem Wege ging, aber Vianney hatte als Erbe jansenistischen Brauchtums in der Eucharistie eher einen Lohn für erwiesene Tugend als ein Heilmittel gegen die Krankheiten der Seelen und stärkende Kraft gegen ihre Schwachheit gesehen. Allmählich wurde es in diesem einzig nach dem höchsten Gut verlangenden Herzen Licht. Er hatte begriffen, zum Apostel der häufigen Kommunion geworden, drängte er die Seelen guten Willens mehr und mehr dazu, selbst zu Aposteln zu werden, und er mühte sich nach Kräften, sie zu diesem Ziel zu führen. Bezeichnend ist die Geschichte jener Dame aus Beaujolais, die er anfangs alle 14 Tage, dann jede Woche und schließlich zum täglichen Kommunionempfang bewog. Nachdem er diesen Erfolg errungen hatte, sollte diese Dame in ihrer leider recht wenig christlichen Pfarrei Gleichgesinnte werben. Als sie wieder nach Ars kam, brachte sie zwei Freundinnen mit. Nachdem er die beiden von der Lauheit zum Eifer bekehrt hatte, gab er auch ihnen den Auftrag, Nachwuchs zu werben. Nach wenigen Monaten schon hatte sich die Pfarrei grundlegend gewandelt. An jedem Morgen fand sich eine stattliche Anzahl von Gläubigen am Tisch des Herrn ein. In vielen gleichgültigen Seelen war der Glaube wieder erwacht. Der Pfarrer des Ortes ging entzückten Herzens seinerseits auf Pilgerfahrt nach Ars. Er umarmte seinen heiligen Mitbruder und zusammen beteten sie unter Tränen der Freude ein Magnifikat zur Danksagung. Es ist auch anzunehmen, dass Vianney durch gewisse Offenbarungen über die jenseitige Welt zu größeren Nachsicht bewogen wurde. Da sah er die göttliche Barmherzigkeit am Werk. Ohne Zweifel forderte Gott zur Verzeihung einer Todsünde einen ehrlichen Akt der Reue. So trug der Pfarrer Sorge, wann immer er die Lossprechung erteilte, dass seine Beichtkinder die notwendigen Voraussetzungen Reue und Vorsatz erfüllten, wie er auch von den Kommunikanten bestimmte religiöse Kenntnisse und fromme Sinne verlangte. Aber er hatte klar erkannt, wie sehr dem Herrn das Heil der Seelen am Herzen liegt. Übernatürliche Schau hatte ihn zum Beispiel erkennen lassen, wie jener Selbstmörder im Augenblick der Tat die göttliche Verzeihung erlangte. Zwischen dem Brückengeländer und dem Wasser erhielt jener Unglückliche, den so viele seiner gläubigen Freuden für verloren hielten, die Zeit, einen Akt der Reue zu erwecken. Auch predigte Vianney in seinen letzten Jahren mehr über das Vertrauen als über die Furcht. Sein Vorzugsthema war die Liebe Gottes zu den Menschen. Man hat, so manche, diese Stegreifansprachen bewahrt, so wie sie ihm aus dem Herzen drangen. Warum, o Gott, hast du mich in diese Welt gerufen? Um dich zu retten? Und warum willst du mich retten? Weil ich dich liebe. Die Barmherzigkeit Gottes ist wie ein über die Ufer quellender Sturzbach. Sie reißt die Herzen auf ihrem Wege mit. Weit davon entfernt, auf Kundschaft zu warten, bediente sich Vianney im Gegenteil tausend Geschicklichkeiten, um sie in den Beichtstuhl zu locken. Viele Sünder kamen nach Ars im Geheimen und wollten unerkannt bleiben. Sie mischten sich unter die Menge, schüchternd, zögernd, bereit zu verschwinden. Aber dank jener wunderbaren Gnadengabe der Institution, die ihn in die Zukunft schauen und in den Seelen lesen ließ, erkannte sie Vianney mit Sicherheit, obwohl er sie nie zuvor mit den Augen des Fleisches gesehen hatte. Des Öfteren waren Ungläubige unter ihnen, Menschen, die ein ausschweifendes Leben führten, die aus Neugierde, wenn nicht aus Feindseligkeit, hierher gekommen waren und dann Ars verließen, gläubig, reinen Herzens, als Freunde Gottes und seines Dieners. Diese großen Fische, wie der Heilige sie nannte, waren in das stets ausgelegte Netz des Seelenfängers geraten. Alle Gelegenheiten dienten diesem Ziel. Ein Gipser aus Villefranche-sur-Saône, Franz Dorel, ein ungläubiger Spötter, erklärte sich bereit, einen frommen Freund nach Ars zu begleiten, um seine Ungläubigkeit zu unterstreichen und auf keinen Fall für einen Frömmler gehalten zu werden, ist er in der Ausrüstung des Jägers erschienen. Gewehr um die Schulter. Selbst den Luxus hat er sich geleistet, seinen Hund, einen prachtvollen, langhaarigen Spaniel, mitzuführen. Auf dem Kirchenplatz gibt es ein Gedränge. Die beiden Männer bleiben stehen. In eben diesem Augenblick geht der Pfarrer zwischen den Pilgern hindurch. Nirgends bleibt er stehen, außer vor jenem Fremden, der so stolz ist auf seine Ausrüstung, sein Gewehr und seinen Hund. Das ist einmal ein schönes Tier, lässt sich Vianney mit leiser Stimme vernehmen. Es wäre nur zu wünschen, dass ihre Seele ebenso schön wäre. Ohne Zweifel wird der ehrgeizige Jägersmann wegen dieser Beleidigung hochgehen. Aber nein, er errötet, senkt das Haupt. Ein fürchterlicher Kampf beginnt in seinem Innern. Aufgewühlt, wie er ist, wird er wohl seinen Weg fortsetzen bis zu den Teichen des Doms, wo es nur so wimmelt von Wild. Eine bisher unbekannte Unruhe erfasst ihn. Schon ist er ein Gefangener der Gnade. Er wird keinen Schritt weitergehen. Am Abend liegt Franz Dorel zu den Füßen des Pfarrers und zwei Monate später trat dieses Kind des Wunders in das Kloster zu unserer lieben Frau zu Aigueville ein und verbrachte dort 36 Jahre in der Übung der höchsten Tugenden und verdienstvoller Buße. Eines Tages sieht der Heilige einen Bauern der Umgebung die Sakristei betreten. Er überbringt ihm einen Brief, der ihm die Baronin von Belve, eine große Wohltäterin von Ars, mitgegeben hatte. Dieser Mann war seit seiner ersten heiligen Kommunion jedem Sakramentempfang ferngeblieben. Nachdem ihm der Pfarrer für seinen Auftrag gedankt hatte, fragte er ihn gerade heraus: Seit wann haben Sie denn nicht mehr gebeichtet? Oh, seit 40 Jahren. 44, verbesserte der Pfarrer. Und es stimmte. Dieser unerwartete Angriff hatte den Erfolg, den sich der Heilige erhofft hatte. Die Bekehrung. Ein andermal begegnete der Pfarrer, der von einem Krankenbesuch zurückgekehrt ist, auf dem Kirchplatz einer Pariserin der großen Welt. Folgen Sie mir, gnädige Frau, befiehlt er ihr kurz. Verstört kommt sie mit, um aus dem Munde des Sehers alle Schandtaten ihres Lebens zu erfahren. Er bedroht sie mit der Verdammnis, wenn sie nicht gewillt ist, Paris zu verlassen. Um sie nicht zur Verzweiflung zu bringen, beschreibt er ihr das Heil, besser noch die Heiligkeit als etwas durchaus Erreichbares. Die Dame reist ab, findet in Paris dieselben, ja noch schlimmeren Gelegenheiten zur Sünde vor und ist im Begriff, für immer darin zu versinken, als sie sich der Drohungen und Verheißungen des Heiligen erinnert. Sie gibt ihre Vergnügungen, ihre Beziehungen, die Gelegenheiten zur Sünde auf. Sie sucht Zuflucht in einer kleinen Villa an den Ufern des Mittelmeers, wo sie bis zu ihrem Tode den Beweis einer bewundernswerten moralischen Verwandlung erbringt. Geschickt wie der Pfarrer von Ars in der Eroberung der Seelen war, so sehr verstand er sich auch darauf, sie in der Gnade zu erhalten. Er wusste ihnen als Gewissensführer weise Entschlüsse nachzulegen, die ihren Schwächen und dem neu gewonnenen Ideal angepasst waren. Er zeigte ihnen mit verblüffender Geistesschärfe die Lücken, die noch aufzufüllen waren, die Hindernisse, die es noch zu überrennen galt. Eine Kleinigkeit ist es oft, die eine Seele rettet oder ins Verderben reißt. Diese Kleinigkeit war für den Pfarrer der gefährliche Feind. Was hatten in der Tat Schwung und Begeisterung eines Wettläufers zu bedeuten, wenn ihn ein Stein am Weg aus der Bahn wirft? Mit besonderer Geschicklichkeit verstand er es, der Gelegenheit zur Sünde den Boden abzugraben, den Stein des Anstoßes aus dem Weg zu räumen, mochte er noch so geringfügig erscheinen. Ein derart erfahrener Beichtvater wusste genau, dass ein Neubekehrter in der Begeisterung des Anfängers vermeinen könnte, die nur schlummernden Leidenschaften besiegt zu haben, die durch eine kleine Unachtsamkeit vielleicht wieder zum Durchbruch kommen. Eugen von Michgour, der Verfasser der Zeitgenossen, ging bei Pfarrer beichten. Der Schriftsteller hat selbst berichtet, wie der Heilige ihm den Rat gab, von nun an sehr auf seine Lektüre zu achten. Und da ihm das Beichtkind entgegenhielt, dass in dieser Hinsicht nichts zu befürchten wäre, erteilte ihm der Pfarrer die Lossprechung erst, nachdem er ihm versprochen hatte, eine ganze Anzahl seiner Bücher zu verbrennen. Diese Forderung war ein Teil der sakramentalen Buße. Dasselbe geschah einer Pariserin, die der Pfarrer verpflichtete, sämtliche unsittliche Bücher ihrer Bibliothek zu vernichten. Er pflegte der Buße, die er verhängte, einen Akt praktischer Verzichtsleistungen anzufügen, die dem Hauptfehler oder der Gewohnheitssünde entgegenstand. So durfte ein Säufer keine Gaststätte mehr besuchen und um dieses Ziel zu erreichen, musste er Acht haben auf seine Wege. Er durfte keine Straße mehr begehen, an der Weinschenken lagen, auch wenn er deshalb einen langen Umweg machen musste. Mehrere berüchtigte, unverbessliche Säufer verrichteten auf diese Weise ihre Buße und wurden zu ordentlichen Christen. Ein junges Mädchen, dem der Tanz zum Anlass schwere Verfehlungen wurde, bekam als Buße auferlegt, nicht mehr auf einen Ball zu gehen und wäre es am Vorabend ihrer Hochzeit. Ein anderes, eitles junges Ding musste sich vor die Eingangspforte der Kirche von Ars inmitten des unaufhörlichen Kommens und Gehens der Pilger hinknien und damit es nicht den Eindruck erwecke, sie befände sich nur zur Andacht hier, verlangte er, dass sie das Haupt senke wie eine Büßerin und die Arme in Kreuzesform ausgestreckt halte. Einen verweltlichten jungen Mann von 26 Jahren, der in seiner Heimatstadt wohlbekannt war, befahl er, bei der nächsten Fronleichnamsprozession allen sichtbar dem Traghimmel zu folgen. Diese originelle Buße verwandelte den leichtfertigten Jüngling, dem das Urteil der Welt alles galt, in einen musterhaften Christen. Einer Frauenperson, die nichts zu tun hatte, hielt er vor, dass sie die Messe während der Woche nicht besuche, noch etwas für die Armen tue. Aber er zankte Familienmütter aus, die sich zu lange in der Kirche aufhielten, während ihre Kinder zu Hause weinten und ihr Mann vor dem kalten Herd auf dem er ein dampfendes Frühstück hätte finden sollen, in Zorn geriet. Der Pfarrer fasste gern Einzelheiten ins Auge. So setzte er der Herrin eines Hauses auseinander, dass sie ihr junges Dienstmädchen mit der gleichen Fürsorge wie ihre eigenen Kinder zu betreuen hätte, weil ihr deren Seele von Gott anvertraut war und weil sie des guten Beispiels, des Rates und der Zuneigung bedurfte wie die anderen. Er hörte sich mit Interesse vertrauliche Mitteilungen an, die ihm von idealgesinnten Seelen gemacht wurden, aber er beriet sie nicht leichthin. Eine berichtete ihm freudenstrahlend, sie habe ihren Märchenprinzen gefunden und wäre im Begriff, fröhliche Hochzeit zu feiern. Er aber durchdrang mit seinem übernatürlichen Blick diese Seele, und da er sie für eine andere, höhere Aufgabe befähigt hielt, entzündete er in ihr eine hellere Flamme des Opfergeistes und wies ihr den königlichen Weg des Kreuzes. Eine andere hingegen, die vom Kloster träumte, wies er darauf hin, dass der sicherste und von Gott gewollte Weg in ihrem Falle das gewöhnliche Leben in der Familie war. Da würde sie viel Gutes tun und ihre Seelen retten. Sie alle gingen von ihm fort, beruhigt, getröstet, vor trügerischen Fantasien bewahrt und in dem sicheren Gefühl, auf dem rechten Weg zu sein. Den Priestern rief er mit brüderlicher Begeisterung ins Gedächtnis, dass sie die Auserwählten Jesu Christi seien, von denen er eine besondere große Heiligkeit zur Erfüllung ihrer hohen Aufgabe erwartete, und erwies ihnen ohne Umschweife den direkten Weg, um dorthin zu gelangen. Er stellte ihnen die Vollkommenheit der evangelischen Räte vor Augen. Im Priesterleben durfte es keine Mittelmäßigkeiten geben. In der vertrauten Aussprache des Beichtstuhls seufzte er bei der Eröffnung ihrer geringsten Verfehlungen. Da er weitsichtiger war als das vor ihm knienden Beichtkind, forderte er zuweilen das Opfer unschuldiger Gepflogenheiten, Gewohnheiten und Neigungen, die dem Anschein nach einwandfrei waren. Wenn er dem einen Fasten und Bußübungen nahelegte, so nahm er einem anderen das Versprechen ab, die gesellschaftlichen Zusammenkünfte am Abend nicht auszudehnen, bei keinem Kartenspiel mehr mitzumachen. Er war sich dessen bewusst, dass das, was in den Augen der Menschen vielleicht bedeutungslos erscheint, in den Augen dessen, der Herz und Nieren erforscht, recht bedeutungsvoll sein kann. Er verstand mit wenigen Worten zu raten. Was von seinen Lippen kam, drang wie ein Pfeil ins Herz. »Lassen Sie ab von dieser Gewohnheit«, sagte er zu einem Beichtkind. »Mein Kind, der liebe Gott will es so«, dies sagte er mit besonderem Nachdruck und dann erteilte er die Lossprechung. »Lasst uns recht brav sein«, war alles, was er zu einer anderen sagte, aber mit einem Tonfall, der ihr ans Herz griff und ihre Tränen fließen ließ. Der Bischof von Belle lag vor ihm auf den Knien. Er beichtete und erbat sich Ratschläge für seine so vielseitigen und schwierigen Aufgaben. »Lieben Sie Ihren Priester recht von Herzen«, war alles, was er zu hören bekam. »Lieben Sie den guten Gott recht sehr«, sagte er immer wieder zu den Seelen, denen er damit Flügel verlieh. »Sie sind verdammt«, warf er einem Sünder ins Gesicht, der im Bösen verhärtet war. Wie ein Donnerkeil fuhr der bisher verdrängte Gedanken an das Strafgericht Gottes in diese widerspenstige Seele und erfüllte sie mit heilsamer Furcht. »Wie schade ist das«, pflegte er nach Selbstanklagen auszurufen, und dieses schlichte Wort war auf seinen Lippen wie ein Ausruf des Glaubens und des Schmerzens. »Wie schade ist es, den lieben Gott so zu beleidigen. Wie schade ist es, ihrer Seele ein solches Unrecht zuzufügen.« Manchmal, wenn es ihm nicht gelang, einen Sünder zu rühren, vergoss er heiße Tränen, denen keiner zu widerstehen vermochte. Er hatte einzig das Heil der Seelen im Auge und vergaß völlig auf sich selbst. Seine Mühe hielt er für gering und wünschte sich weder die Achtung noch die Zuneigung der Menschen. Auch beurteilte er jede Seele mit unparteiischer Güte. spürte er in ihr auch nur einen Anflug von Reue, einen aufrichtigen Wunsch zum Guten, so hätte er alles getan, um ihr zu helfen, ihre Ketten zu zerreißen, damit sie den Flug in höhere Regionen nehme. Mit zunehmendem Alter stellte er weniger strenge Anforderungen und zog es schließlich vor, zu ermutigen statt zu drohen. Wenn er den Sünden auch nicht gerade Kissen unter die Ellbogen schob, so ließ er sie doch auch keine Ketten hinter sich nachschleifen. Von Ausnahmefällen abgesehen, sagt man, war er mit den armen Sündern nicht mehr allzu streng. «Ich verlange nur wenig von ihnen», gestand er. «Wenn sie nur kommen wollen, bin ich bereit, die Buße für sie auf mich zu nehmen.» Wenn eine der schuldbeladenen Seelen, die sein Gebet angelockt und sein Eifer bekehrt hatte, ihm ihren Dank und ihre Freude bezeigten, dann floss das Herz des heiligen Priesters über von Jubel. Er schien etwas von jener Wonne zu kosten, von der das Evangelium spricht. Es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Der ständige Zustrom der Sünder hätte den Pfarrer mit Schrecken und Schauder erfüllen und in die Flucht treiben müssen, wenn er seinem natürlichen Empfinden gefolgt wäre. Menschliche Ehre zu erwerben, das wäre eine armselige Entschädigung gewesen für die vielen Entbehrungen und Leiden, die ihm aus seiner Berufsarbeit erwuchsen. Die Seelen erretten, das hieß Gottes Ehre vermehren, das Ziel seines eigenen Priestertums verwirklichen und dem Nächsten das einzig wahre Glück verschaffen. Wie hätte er da nicht selber glücklich sein sollen? Auf die Frage eines Freundes, wie viel große Sünder er im Laufe des Jahres bekehrt habe, antwortete er mit einem von übernatürlicher Freude erhellten Lächeln. Mehr als 700. Das ist die heutige Tischlesung. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney, geschrieben vom Dr. Francis Troschi in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.